herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Ein ganz normaler Tag. Morgens um 5 aufstehen, eine ausgeglichene Tagesroutine starten, sich bewegen, gesund essen, tiefgründige Gespräche mit der Familie führen, den Arbeitsalltag meistern und natürlich das Sportprogramm nicht vernachlässigen. Gesund, frisch und regional essen und dabei die sozialen Kontakte keineswegs außer Acht lassen. Ach ja, und eine große Portion Me-Time ist natürlich auch noch irgendwie nötig. In einer Welt, die so schnelllebig und voller Möglichkeiten ist, geraten wir häufig in einen Strudel der Selbstoptimierung. Doch wie können wir einen guten Kompromiss finden zwischen dem, was gesund ist und dem, was angenehm ist? Ist es eine Illusion, alles unter einen Hut zu bekommen? Sind Vereinbarkeit und Ausgewogenheit nur eine große Lüge? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben wir heute die Expertin Dr. Eileen Thiel eingeladen. Sie ist Psycho- und Traumatherapeutin und hat sich intensiv mit dem Thema der Selbstoptimierung auseinandergesetzt. Wir werden erfahren, warum es kein Entweder-Oder sein muss und warum wir wieder lernen dürfen, mehr auf unser Gefühl zu vertrauen. Hallo Eileen, wie schön, dass wir dich heute hier im Podcast begrüßen dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Super gerne. Wir sprechen ja heute über ein Thema, was hier im Podcast auch schon eine längere Bedeutung hat. Wir hatten schon eine ganze Staffel über Selbstliebe und heute soll es nun um Selbstoptimierung gehen oder ja, wann es vielleicht auch zu viel mit der Selbstoptimierung wird. Wie ist das denn, wie siehst du das, warum ist das so schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen? Diese Mischung aus Selbstoptimierung, aber auch einfach mal gut sein lassen und Lebensfreude zu empfinden.
Ja, ich glaube, wir haben heutzutage oft auch eine Balance-Schwierigkeit. Also auf der einen Seite gibt es hohe Erwartungen, wie ich sein muss. Dann haben wir ständige Vergleiche und vielleicht auch Schwierigkeit, Prioritäten zu setzen. Wir müssen uns klar machen, wir alle haben eigentlich heutzutage, die meisten Menschen haben heutzutage eine To-Do-Liste, die länger ist, als sie die je abgearbeitet kriegen. Und das führt natürlich letztendlich irgendwann zu Stress.
Oh ja, ich glaube, das mit der To-Do-Liste kennen wir alle. Da steht so viel drauf von beruflichen Zielen über körperliche Ziele. Also das ist ja ein Riesenstrudel der Selbstoptimierung, in dem wir da schnell geraten. Und das ist ja eigentlich auch gut. Es ist ja schön, dass wir an uns arbeiten wollen, dass wir uns optimieren wollen. Aber warum ist es irgendwie auch gefährlich?
Naja, also an sich Ziele zu setzen und an sich zu arbeiten ist wichtig und das ist natürlich auch prima. Schwierig wird es, wenn wir uns zu sehr selbst optimieren und zu sehr stressen, immer noch besser zu werden, höher, weiter, mehr. Dann führt es letztendlich auch im schlimmsten Fall zum Burnout, ja. Und damit geht natürlich auch einfach ein Verlust von Lebensfreude einher. Also wesentlich ist zu schauen, ja, es gibt viele Angebote, die wir heutzutage haben und viele Möglichkeiten, aber es ist nicht möglich, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Und da müssen wir schauen, wie wir Prioritäten setzen und um unsere Lebensfreude zu erhalten.
Du erwähntest ja eben schon ein Burnout. Wie hängen denn eventuell Selbstoptimierung und Burnout zusammen?
Ja, Selbstoptimierung klingt sehr, sehr positiv und das ist natürlich auch schön, wenn es das wirklich ist. Wenn ich mich liebevoll selbst optimiere, ist das eine tolle Sache und dann ist es schön und führt zu einem guten Gefühl. Aber wenn ich mich selbst kasteie und ich muss immer noch besser werden und mich noch mehr anstrengen und noch mehr leisten und tun, weil ich nicht genug bin oder dann zeige, ich muss immer noch mehr performen, damit ich wertvoll bin, oder meine hohen Ansprüchen gerecht werden, damit ich vielleicht keinen Ärger bekomme oder Gefahren abwende oder was auch immer, dann kann es natürlich auch zum Burnout führen. Und wesentlich ist, sich klarzumachen, Burnout ist natürlich mit einem sehr, sehr großen Leid verbunden. Also meist fallen die Leute dann monatelang aus und können sich kaum noch erholen, ja. Und oft so das typische Symptom bei Burnout ist, man schläft und schläft und man erholt sich nicht. Ja? Das ist so, weil wir uns vorher zu sehr selbst optimiert haben, zu sehr selbstkasteit. Und das macht es natürlich, ja, das ist natürlich die unschöne Seite von zu großer Selbstoptimierung.
Ist auf jeden Fall nochmal sehr gut zu wissen, dass das eben auch sehr starke negative Konsequenzen haben kann, die wir auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen sollten. Zum Thema Burnout haben wir ja auch schon eine ganze Folge gemacht. Die packen wir euch gerne mal in die Shownotes. Die könnt ihr euch gerne mal anhören. Also danke für diese Warnung.
Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, da ist es immer wichtig und da sind wir auch nicht wirklich gefeit vor. Das kann prinzipiell jeden treffen. Jeder ist in einem anderen Bereich dafür vielleicht empfänglich. Aber letztendlich bin ich nur dann dafür empfänglich, wenn ich mit mir nicht in Verbundenheit bin. Burnout ist ja so ein Thema, wenn ich mich spüre und wenn ich merke, oh, ich bin jetzt erschöpft, dann gehe ich irgendwann von der Arbeit nach Hause oder dann höre ich auf. Wenn ich das aber nicht fühle, dann kann ich weitermachen und noch weiter und leiste und performe immer noch für alle anderen, aber merke meine Bedürfnisse überhaupt nicht und bin nicht mehr in Verbundenheit mit mir selber. Deswegen ist bei Selbstoptimierung die Verbundenheit mit sich so wichtig, weil dann ist sie schön und dann ist sie wertvoll und gesund und führt zu einem guten Gefühl, dass wir merken, wir können uns entwickeln und wir können, das ist wie ein Baum, den wir wachsen sehen wollen. So ein ganz kleiner Same führt dazu, dass so ein wunderschöner Baum wächst. Und das ist ein ganz tolles, also das ist ja schön, dass auch wir wachsen, dass wir uns entfalten, dass wir Talente und Fähigkeiten weiterentwickeln. Das ist großartig, wenn ich es mit einer liebevollen Selbstfürsorge oder Selbstoptimierung mache, nicht mit einer überfordernden.
Auf jeden Fall. Kann man denn sagen, dass bestimmte Personengruppen besonders anfällig sind oder haben wir alle gleiches Risiko, in diesen Strudel zu geraten?
Naja, es gibt schon immer mal, also was weiß ich, Perfektionisten zum Beispiel, ne? Wenn ich so den Anspruch an mich habe, ich muss alles perfekt machen, ich darf keinen Fehler machen, dann habe ich natürlich erst recht eine hohe Gefahr, in so einen Stressstrudel zu kommen oder in so einen Burnout zu kommen. Der Leistungsdruck wird immer höher. Man vermeidet vielleicht realistische Ziele, ne? Und hat immer so sehr überhöhte Ziele, die ich erreichen muss, die aber vielleicht nicht erreichbar sind. Und eine geringe Selbstakzeptanz. Und das macht es natürlich dann besonders schwer. Also Menschen, die sehr viel Selbstliebe haben oder eine hohe Selbstakzeptanz haben, die können auch eher annehmen, wenn Dinge noch nicht erledigt sind und wenn Dinge einfach mal liegen bleiben.
Eine hohe Selbstakzeptanz ist auf jeden Fall ein schönes Stichwort. Was kann ich denn vielleicht tun, um in der heutigen Zeit so ein bisschen mehr zu akzeptieren, wie ich bin und nicht so dolle mich gleich verunsichern zu lassen?
Also ich komme ja aus der tiefen psychologischen Richtung. Was mir wichtig ist, ist natürlich immer auch zu verstehen, woher kommt denn mein Selbstwert überhaupt? Mein Selbstwert kommt daher, wie andere Menschen mit mir umgegangen sind. Und zwar meine primären Bezugspersonen. Wenn meine primären Bezugspersonen mir vermittelt haben, dass ich toll und wertvoll bin, dann erlebe ich mich auch genauso. Und letztendlich sagt das Gefühl, wie wertvoll ich bin, gar nichts darüber aus, wie wertvoll ich wirklich bin. Und wenn man in einem traumatisierten Elternhaus aufgewachsen bin, dann ist der erste Schritt erstmal zu erkennen, dass das, was mir angetan wurde und was ich erlebt habe, falsch ist. Und dass ich liebenswert bin und wertvoll. Und dann ist es wichtig, erstmal eine Beziehung zu sich aufzubauen, um diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe etablieren zu können.
Das klingt total einleuchtend. Das heißt, wenn ich gar nicht das erstmal für mich akzeptieren kann, dann ist es natürlich auch viel leichter, so in so einen Selbstoptimierungsrausch zu geraten, weil ich ja denke, ich bin ungenügend, ich muss mich verbessern.
Genau, genau. Je weniger ich mit mir selber zufrieden bin, desto eher habe ich so einen Selbstoptimierungsdrang und habe das Gefühl, hey, wenn ich das noch mache und wenn ich das noch mache, dann bin ich gut und dann bin ich wertvoll. Aber der Selbstwert oder die Selbstliebe, die Selbstakzeptanz, das ist ein inneres Gefühl. Das hängt gar nicht so sehr damit zusammen, was ich wirklich tue und was ich im Außen wirklich erledige. Das ist ein inneres Gefühl und das muss ich angehen und bearbeiten und nicht das im Außen.
Ja, ich glaube, das kenne ich auf jeden Fall noch von meiner eigenen Transformation, dass ich damals immer danach gestrebt habe, bestimmte Dinge an mir zu ändern, an meinem Verhalten oder meinem Aussehen. Und wenn ich die erreiche, dann kann ich ja endlich glücklich sein. Und dann hatte ich die erreicht und es hatte sich überhaupt nichts an meinem inneren Gefühl verändert. Und ich glaube, das ist das beste Beispiel, dass die Selbstoptimierung oft eigentlich vom eigentlichen Problem auch ablenkt.
Genau, genau. Es ist, weil unser inneres Kind oder wir uns eben klein und wertlos und ungeliebt oder mangelhaft fühlen, machen wir ganz, ganz viel im Außen, um das zu kompensieren. Und in der Verhaltenstherapie würde man sagen, okay, wir gucken mal, dass wir im Außen ein bisschen weniger machen. Aber das innere Gefühl ist ja trotzdem drängend und sagt, nein, ich muss aber was tun, weil sonst bin ich nicht wertvoll, deswegen kann ich das nicht aushalten. Und aber viel, viel wichtiger ist der Ansatz zu schauen, woher kommt denn mein Gefühl der Wertlosigkeit? Was ja keine Realität, also nicht wirklich real ist, sondern das ist das Gefühl, ich bin nicht wichtig oder ich kann nicht Komplimente annehmen oder ich kann mich nicht so akzeptieren, wie ich bin.
Auf jeden Fall. Wie schätzt du den Einfluss von Social Media darauf ein? Also man hört ja immer, dann vergleicht man sich ständig und man rennt falschen Idealen hinterher. Ist das wirklich eine Gefahr für meinen Selbstwert oder ist es vielleicht sogar positiv?
Also klar, die soziale Medien und Selbstwahrnehmung, das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Ich empfehle immer, sich bewusst mit sozialen Medien auseinanderzusetzen. Online-Darstellung und reales Leben sind immer zweierlei. Ich nenne mal so ein Beispiel. Wir waren jetzt im Urlaub in Venedig und wir haben uns ein Mobile Home gebucht. Das erste Mal, ich fand das total cool, wollten so ein bisschen back to the roots. Das habe ich aber nicht gepostet. Ne? Ich habe bei meinem Instagram-Account auch dazu was gepostet. Da war so ein Pool dabei, der war relativ klein. Aber ich habe natürlich nur die schönen Seiten gepostet und alle haben gesagt, wow, was hast du für einen tollen Urlaub gemacht. Und das ist ja immer interessant, es ist so ein kleiner Ausschnitt und es kann so täuschen. Ich glaube, das ist so das Wesentliche. Wir alle kennen das, wenn wir Familienfotos machen mit kleinen Kindern. Katastrophe beim Fotografen, bis man ein schönes Foto bekommt. Und im Nachhinein ist das Foto vielleicht toll, aber es gab so viel Tränen zwischendurch. Und ich glaube, das beschreibt Social Media eben auch ganz gut.
Absolut. Ich glaube, das kennen wir alle. Das heißt, Social Media auf jeden Fall mit Vorsicht oder Achtsamkeit, dass man genau sich überlegt, was sehe ich da, was löst es in mir aus, tut es mir gut, lasse ich vielleicht lieber weg, phasenweise.
Naja, und auch sich klar machen, dass das, was ich da sehe, nicht Realität ist. Das ist ähnlich wie vielleicht bei einem brutaleren Film oder wie bei einem sich auch da distanzieren und klar machen, das ist ein Film. Ne? Und genauso ist Social Media ist nicht reale Welt, ist nicht real life. Es zeigt einen Ausschnitt, den wir sehen wollen in dem Moment, aber es ist nicht eben das komplette Bild. Und diese schönen Momente in unserem Leben gibt es ganz genauso. Und auf die gilt es eben auch, die gilt es wahrzunehmen und zu sehen. Und zu sehen, dass wir diese schönen Momente eben auch haben. Und das kann eben im Sinne von Achtsamkeit uns helfen zu schauen, okay, wo sind denn meine Momente, wenn ich ja jetzt eine Kamera draufhalten würde oder wenn ich da bewusst drauf achten würde, was wäre das, was in meinem Urlaub so besonders ist und so schön ist und worauf will ich mehr Fokus legen und mehr achten?
Ist es denn dann trotzdem gut, sich gewisse Ziele zu setzen oder sagst du, man sollte gar nicht probieren, an sich zu arbeiten?
Doch, ich finde es total wichtig, dass man sich Ziele setzt und an sich arbeitet. Aber das muss halt immer mit einer gesunden Balance geschehen. Ja? Also Ziele sollen motivieren, aber nicht überwältigen. Das ist immer so das Wesentliche. Ja? Dann kann ich auch eine Langzeitmotivation aufrechterhalten, dass ich Ziele auch wirklich bis zum Ende durchziehe und dann auch Erfolgserlebnisse habe. Ja? Also wenn ich, das lohnt sich auf alle Fälle und es ist toll, sich zu entwickeln und zu wachsen. Ja?
Auf jeden Fall. Das Gefühl, dass man Ziele erreicht, gibt einem ja auch unglaublich viel. Aber wie schaffe ich es denn, da anzukommen bei dem erreichten Ziel? Wie gerade bei vielleicht einem großen Ziel, wie schaffe ich diese lange Motivation aufrechtzuerhalten?
Naja, das geht eigentlich nur, indem man sich kleine Ziele setzt und dann immer wieder auch Erfolge feiert und sich, was weiß ich, wenn man Marathon beispielsweise laufen will, dann überlegt man sich, wie man dann fängt man an mit 5 Kilometer, 10 Kilometer Lauf und so weiter. Und dann feiert man seine Erfolge. Ja? Und da können wir das bei solchen Äußerlichkeiten. Wichtig ist auch bei inneren Themen, sich Ziele zu setzen und sich zu feiern. Das ist so wesentlich. Wenn ich das tue und auch merke, wann brauche ich eine Pause und mir die auch gönnen kann, ohne das Gefühl zu haben, jetzt bin ich gerade faul oder uneffektiv oder arbeite von meiner langen To-Do-Liste nichts ab, dann halte ich auch durch. Ja, also wesentlich ist natürlich immer zu schauen, dass die Stimmung in der Summe gut ist. Wenn die Stimmung gut ist, dann halte ich die Programme auch durch. Wenn ich selber zwischendurch mich entweder überfordere oder aber zu lange trieze, dann hat man irgendwann keine Lust mehr und dann hören wir auf.
Ja, das ist etwas, was wahrscheinlich auch die meisten kennen. Ich finde Zwischenziele unglaublich wichtig und das ist etwas, was man so oft vergisst, dieses auch mal innehalten, den Erfolg feiern. Also wie oft denkt man dann, oh, irgendwie habe ich es jetzt erreicht, was kann ich als nächstes schaffen? Dabei ist es echt so wichtig, sich einfach mal auf die Schulter zu klopfen.
Ja, absolut. Und ich glaube, das können wir sehr, sehr schlecht. Wir haben früher immer gelernt, Eigenlob stinkt. Wir dürfen uns nicht selber loben. Wir reden da auch nicht drüber zu sagen, boah, ich habe heute mein Haus geputzt, ich fühle mich großartig und ich habe es von oben bis unten sauber gemacht und ich bin echt toll. So, das machen wir nicht. Das dürfen wir nicht. Und das fällt uns dann natürlich auch schwer, wenn der andere uns auf einmal lobt, dann müssen wir auch sagen, und dann fühlt sich's auch so an, nee, das ist, ne, also Komplimente kleinreden, da sind wir großartig dran. Aber das Wesentliche ist ja zu schauen, was sind denn meine Stärken und kann ich die annehmen? Bin ich mit mir selber im Reinen und bin ich mit mir verbunden? Merke ich, was ich kann und was ich nicht kann? Und wenn ich das spüre, dann bin ich auch nicht so sehr in der Selbstoptimierung.
Ja. Hast du eine Idee, wie man vielleicht dieses eigene Erfolge feiern, ja, wie man das leichter hinbekommt?
Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir uns wirklich kennenlernen und dass wir mit uns, wir sind 24/7 mit uns zusammen und es ist so, so wichtig, dass wir wissen, mit wem wir da zusammen sind. Wir wissen oft über die Dinge, die wir tun, viel besser Bescheid. Wir kennen unser Auto besser. Wir wissen über Sportarten, die wir treiben, viel besser, viel mehr Bescheid als oft über uns. Unser Blick ist gerade in dieser gestressten, hektischen Zeit, in der wir leben, oft im Außen. Es geht oft um das, was außen um uns herum passiert, aber nicht um das, was in uns passiert und was uns ausmacht. Und wenn ich mich mehr spüre und mehr in Verbundenheit mit mir selber bin, dann hört auch dieser Selbstoptimierungsdrang auf. Also ich formuliere es mal anders. Ein hoher Selbstoptimierungsdrang zeigt vielleicht auch eher tendenziell, dass ich mit mir nicht verbunden bin.
Wenn ich diese Verbindung herstellen möchte, sagst du, da hilft es vielleicht einfach schon, dass man so im Alltag mehr Achtsamkeit integriert, dass man mehr innehält und darüber nachdenkt, wie man sich eigentlich fühlt? Oder würdest du eine spezielle Übung empfehlen?
Ich glaube, was ich total wichtig finde, ist, was viele Menschen machen, ist, dass sie und auch beschreiben, und ich finde das toll, ich finde es gut, alles, was in Richtung Meditation und Achtsamkeit und in Verbundenheit mit sich kommt, ist großartig. Egal auf welche Art und Weise, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Was ich ganz oft höre, dass Leute dann zum Beispiel morgens eine Viertel oder eine halbe Stunde meditieren. Das finde ich super, aber was ich fast noch wichtiger finde, ist, dass wir immer mal wieder, vielleicht jede Stunde, mal mit uns einchecken und gucken, hey, wie geht's dir eigentlich? Dass wir über den Tag verteilt, vielleicht nur 10 Sekunden, aber zwischendurch, morgens, wenn wir aufstehen, schauen, wie geht's mir? Freue ich mich auf den Tag? Und auf was freue ich mich heute? Bin ich noch müde oder bin ich ausgeschlafen? Also ohne Wertung, ohne das Gefühl, ja, du bist ja auch gestern zu spät ins Bett, sondern einfach nur zu merken, okay, heute bin ich ein bisschen müde. Ich passe heute ein bisschen auf mich auf und ich gehe achtsam mit mir um. Oder zwischendurch auf der Arbeit zu merken, oh, jetzt habe ich ein Meeting, was mir vielleicht Schwierigkeiten bereitet, weil es mit schwierigen Menschen ist oder ein langweiliges Thema oder was auch immer. Aber zu merken, okay, ich gehe jetzt in dieses Meeting und ich passe auf mich auf. Ich schaue, dass es mir gut geht. Also ich finde es lieber wichtiger, wenn man ein Handy hat, sich einstellen, alle Stunde mal kurz innehalten und schauen, wo stehe ich gerade. Also immer mal wieder mit sich connecten. Das ist das Wesentliche, damit wir irgendwann dahin kommen, dass wir uns spüren und den Kontakt zu uns wieder haben.
Das finde ich super schön. Ich habe auch genau diese Entwicklung an mir in den letzten Jahren festgestellt und merke auch wirklich, wie gut mir das tut, dass man nicht so durch den Tag hasselt, sondern dass man sich immer wieder fragt, bin ich eigentlich gerade glücklich? Was kann ich optimieren? Es sind ja auch oft Kleinigkeiten. Ich meine, wie viele Menschen haben das Problem, dass sie zu wenig trinken? Und das hatte ich früher auch. Aber seit ich so intensiv auf mich höre, trinke ich gefühlte Liter am Tag, weil ich einfach immer jedes kleinste Anzeichen von Durst wahrnehme und sofort trinke.
Toll, ja. Aber ich glaube, darum geht es, ja, dass wir uns mehr wahrnehmen. Und ja, da haben wir uns zeitweise einfach völlig verloren. Ich mich selber auch. Also ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich weiß noch in der Uniklinik und am Max-Planck-Institut, ich habe so viel gearbeitet. Ich habe das leidenschaftlich gerne gemacht, aber ich habe so viel gearbeitet, dass ich mich null gespürt habe. Ich war null in Kontakt mit mir selber. Aber das Interessante ist, dass man es nicht merkt, oder das ist vielleicht das Schlimme daran. Wir merken nicht, wenn wir nicht im Kontakt mit uns sind. Und entsprechend können wir natürlich auch nichts dagegen unternehmen. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich mich nicht spüre, hätte ich gesagt, das ist Quatsch. Heute weiß ich, dass ich es nicht getan
Ja, ich glaube, es geht vielen so.
habe. Genau, und ich glaube, das ist so die Erschwernis, ne? Was es so ein bisschen schwer macht. So wie du das beschreibst mit dem Trinken. Heute achtest du drauf, dann trinkst deutlich mehr. Früher hast du nicht gemerkt, dass du zu wenig trinkst.
Ja, absolut.
Also es fällt nicht auf, ne? Es fällt eher später auf, wenn man dann, was weiß ich, ne, sehen kann, oh, okay, was habe ich vorher nicht wahrgenommen, ne? Da öffnet sich wie so ein neuer Raum, ja. Ein neues
Richtig, wenn man
Bewusstsein.
dann abends vielleicht völlig ausgebrannt auf dem Sofa sitzt und sich fragt, wo denn die Kopfschmerzen herkommen oder so. Wenn ich jetzt denke, okay, ich verstehe, dass ich mehr auf mich hören muss. Andererseits sind Ziele ja aber auch gut, weil ich ja auch irgendwie vorankommen möchte im Leben. Wie kann ich es vielleicht schaffen, so einen Mittelweg hinzubekommen? Soll ich mich phasenweise einer Sache ganz verschreiben oder immer mal wieder kleine Pausen einbauen, wie bekomme ich das am besten hin?
Also, ich meine, wie soll ich sagen, es ist in Ordnung, wenn ich phasenweise gewisse Dinge tue. Ja? Wesentlich ist, glaube ich, also ich finde wichtig ist immer die Richtung und nicht die Geschwindigkeit, in der wir uns entwickeln. Ja? Ich glaube, das ist so eher das Wesentliche. Ja? Dieses, wenn ich ein Ziel habe, dann ist es gut, wenn ich mich in Richtung dieses Ziels bewege, aber ich muss nicht das sofort erreichen. Ja? Also, ist das nachvollziehbar? Also die Richtung, finde ich, ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und das gibt ein gutes Gefühl, in der richtigen Richtung unterwegs zu sein.
Ja, gerade wenn man dann auch die kleinen Zwischenziele hat, von denen wir vorhin geredet haben, und auch erkennt und ja, wertschätzt, dass man sie erreicht, dann glaube ich auch, das ist eine sehr schöne Formulierung, dass die Richtung wichtiger ist.
Als die Geschwindigkeit, genau. Das ist, und das nimmt natürlich auch Stress raus, ne? Wenn ich weiß, ja, ich mache das gut und ich habe es jetzt manche Dinge vielleicht dreimal besser gemacht als vorher. Ne? Und manchmal rutsche ich noch und tappe ich noch in irgendein altes Muster rein. Aber es ist okay und ich kann das annehmen. Und auch das ist ja ein Erfolg, ja. Also, genau. Ich denke, Veränderung braucht immer Zeit. Das müssen wir uns klar machen. Das ist nie eine Eintagsfliege. Und da durchhalten zu können, funktioniert dann, wenn ich mit mir im Reinen bin und wenn ich merke, hey, ich mache das gut, dann hat man Lust weiterzumachen. Wenn man das Gefühl hat, ja, da könntest du dich jetzt noch mehr anstrengen, dann wird es irgendwann schwer und man verliert die Lust. Völlig normal, ne?
Ganz genau. Wo du gerade sagst, alte Muster. Wie schaffe ich es denn, wenn ich merke, ich rutsche wieder in so ein altes Muster? Als Beispiel, ich wollte weniger Süßigkeiten essen, jetzt habe ich irgendwie doch wieder so eine ganze Tafel Schokolade weggemampft. Und dann kommt natürlich sofort dieses schlechte Gewissen. Wie gehe ich denn mit diesem ekligen schlechten Gewissen um?
Naja, ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube, wir alle kennen das, egal in was für verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Wir haben Rückschläge und ich glaube, wir müssen, also zum einen muss ein Umdenken stattfinden. Dieses, wir sind sehr auf, wir dürfen keine Fehler machen. Und ich glaube, wichtig ist das Bewusstsein, Fehler gehören zum Erfolg dazu. Ich glaube, ein großer Tennisspieler, ich weiß nicht, ob es Djokovic oder Nadal oder Federer oder so war, die haben gesagt, ich habe mehr Spiele in meinem Leben verloren, als ich bisher gewonnen habe. Und das muss man sich klar machen. Dadurch, dass sie verloren haben, haben sie kapiert, okay, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich tun? Und dadurch können wir uns entwickeln. Also Misserfolg gehört zum Erfolg dazu. Und oft ist ja so, Misserfolg heißt für uns, ja, jetzt habe ich versagt, jetzt kann ich auch gleich aufhören, ja, im schlimmsten Fall. Anstatt zu sagen, ja, das gehört dazu, ich habe Ziele, die ich mir vielleicht gesetzt habe, noch nicht, ja, da bin ich vielleicht nicht ganz straight gewesen, aber dann zu sehen, okay, was hat denn dazu geführt? Warum habe ich denn diese Tafel Schokolade gegessen? Und dann kann man schauen, vielleicht sind es einfache Themen wie, ich habe es geschenkt bekommen und wenn es dann hier rumliegt, dann esse ich es halt auch. Dann kann man sagen, okay, ich gucke mal, dass ich es hier nicht mehr rumliegen habe und auch nicht mehr kaufe. Das ist der leichte Weg. Der andere Weg ist natürlich zu schauen, wenn ich jetzt besonders viel Stress habe, brauche ich wieder zusätzlich Energie, um mir Energie zuzuführen, damit ich diesen Stress, den ich habe, auch kompensieren kann. Aber auch da bin ich ja wieder einen Schritt weiter mit der Erkenntnis und verstehe, was brauche ich eigentlich, ja? Also jeder Misserfolg oder jeder Rückschlag oder Rückschritt oder wie auch immer man das bezeichnen mag, führt dazu, dass ich mich besser verstehen kann. Und das ist immer dann eine Chance, wenn ich mir die Situation anschaue und gucke, was ich daraus lernen kann. Das macht jedes, was weiß ich, jetzt haben wir, wenn wir Fußball anschauen, danach geht der Trainer nach jedem Spiel, geht der Trainer hin, auch nach einer Niederlage und sagt, okay, Jungs, Mensch, lass mal gucken, was lief gut, was lief nicht gut und warum lief es nicht gut, damit es im nächsten Spiel besser läuft. Und das ist das Wesentliche. Das brauchen wir für Entwicklung. Aber auch ein Bewusstsein, dass wenn ich zum Beispiel jetzt abnehmen will oder weniger Zucker essen will, dann gehört dazu, dass es mal einen Rückschritt gibt oder dass die Waage mal wieder mehr anzeigt. Und das ist völlig okay. Und auch da nicht sich mit Frustgefühlen zu strafen, sondern nicht klar zu machen, das ist Teil des Weges. Und der ist völlig normal. Und den kann ich annehmen, ohne mit mir zu hadern.
Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich finde es auch immer total wichtig, dass man dieses Gefühl von Scham dann ablegt, weil das super kontraproduktiv ist und so ein ekliges Gefühl ist. Und dass man sich wirklich von Anfang an sagt, ich fange diesen Weg jetzt an, es wird Rückschritte geben, wie du gesagt hast. Und wenn das dann der Fall ist, dann analysiere ich das, ich horche in mich hinein, aber ich strafe mich jetzt nicht selber. Ich bin jetzt nicht irgendwie voller Scham oder Wut oder ich bin dann trotzdem noch ein sehr wertvoller Mensch.
Unbedingt. Ich meine, weißt du, das sind ja zwei Dinge. Das eine war das, was wir gerade gesagt haben, ist, das ist so, dass im Außen dieses sich kognitiv klar machen, Misserfolg gehört zum Erfolg dazu und das ist völlig okay und ich darf auch Fehler machen. Ich bin nicht perfekt und ich bin trotzdem wertvoll. Das andere ist natürlich so die Frage, wie kommt es denn eigentlich, dass ich von mir erwarte, perfekt zu sein? Wie kommt es denn eigentlich, dass ich mir nicht zugestehen kann, dass ich auch mal dann vielleicht eine Tafel Schokolade esse und merke, eigentlich wollte ich nur ein Stückchen essen oder nur ein Riegel, aber und wie kommt es, dass ich mich da so schlecht annehmen kann? Auch das ist ja eine Chance, nach innen zu gucken und zu schauen, wo habe ich denn dieses Muster gelernt? Wer war vielleicht überkritisch und streng und hat mich gestraft als Kind? Und wo merke ich, dass ich heute sagen kann, ganz, ganz oft ernähre ich mich vielleicht ganz gesund und sehr bewusst und gut und passe gut auf mich auf. Und dann ist es auch völlig okay, wenn dann mal eine Tafel Schokolade dahin gerafft wurde, ja? Aber das Wesentliche ist ja die Frage, kann ich mir denn auch erlauben, Fehler zu machen? Kann ich mich so annehmen? Darf ich Fehler machen? Keiner ist perfekt, ja? Also und das müssen wir uns klar machen. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir über unser Nicht-Perfekt-Sein eben milder werden und menschlicher und verständiger und mitfühlender mit anderen, weil wir wissen, dass es manchmal echt schwer sein kann. Das macht ja was mit uns. Und das finde ich das Schöne, dass es zu einer Nähe führt für uns und andere, aber auch für uns mit uns selber. Und zu mehr Verständnis und zu mehr Mitgefühl für uns, anstatt uns selber zu strafen.
Super schön. Wenn die Leute in meinem Umfeld, vielleicht sogar die dazu geführt haben, dass ich so überkritisch wurde, wenn die nun mitbekommen, dass ich mich weiterentwickle, dass ich vielleicht plötzlich liebevoll zu mir bin und die gönnen mir das vielleicht unbewusst auch gar nicht. Wie kann ich denn damit umgehen, wenn Leute mich sozusagen so sabotieren zu versuchen oder mir das nicht gönnen?
Ja, das ist natürlich total schade, aber wichtig ist dann, andere kann ich nie ändern. Das müssen wir uns immer klar machen. Den einzigen, den ich ändern kann, ist den ich im Spiegel sehe, ja, morgens. Und das heißt, wesentlich ist zu schauen, dass ich für mich Grenzen setze. Und auch dafür muss ich mit mir verbunden sein und merken, oh, das trifft mich jetzt oder das verletzt mich. Und Grenzen zu setzen, zu sagen, ich merke, weißt du, manche Muster oder möchte ich ablegen, dann möchte ich andere Sachen machen jetzt und möchte anders mit mir umgehen. Wenn das nicht respektiert wird, dann ist es wichtig, wie gesagt, das nochmal klarer anzusprechen oder am Ende manchmal hilft einfach nur Distanz, ja. Den anderen kann ich nicht verändern, aber wichtig ist, dass ich mich schütze und auf mich aufpasse. Also gerade, das ist ja was Großartiges, wenn ich es schaffe, mich von den alten Fesseln zu befreien, und jemand anders will mich aber in den Fesseln noch gefangen halten. Das ist natürlich so doppelt unschön. Auf der einen Seite geht es ja gerade darum, mich anzuerkennen und zu sehen, hey, großartig, ja, was ein Kraftakt und wie toll das so läuft, wie gut das jetzt läuft. Und wenn jemand anders da immer noch die Fesseln, mich in den Fesseln haben will, ist es natürlich wichtig, mich zu schützen und zu schauen, dass man, wie gesagt, in letzter Instanz hilft meistens nur die Distanz, ja. Was natürlich schade ist. Ich bin natürlich eher immer ein Freund von Brücken bauen, aber manchmal geht es nicht, ne?
Das stimmt. Hast du denn irgendwas, wo du sagst, das ist gerade zu kurz gekommen, was du den Leuten unbedingt noch zum Thema Selbstoptimierung mitgeben möchtest?
Ich glaube, wichtig ist, dass wir mehr, wenn wir mehr bei uns sind und mehr mit uns verbunden sind, dann hört diese Selbstoptimierung auf und das Unzufriedensein. Und mal so als Beispiel, was wir oft alle kennen, ist, dass wir ein Foto von uns sehen und vielleicht sagen, boah, da sehe ich schrecklich aus. Das würden wir niemals über einen guten Freund sagen, über jemanden, den wir lieb haben. Niemals würden wir sagen, boah, sieht er da schrecklich aus. Wir würden sagen, wenn überhaupt, würden wir sagen, oh, da ist jemand schlecht getroffen. Aber über uns schaffen wir das, genau so zu reden. Und das ist natürlich nicht fair. Ich bin jetzt seit, 23 Jahren mit meinem Mann verheiratet. Und ich liebe ihn aus ganzem Herzen. Er hat auch seine Fehler, ganz sicher. Aber seine Vorzüge sind einfach wundervoll und die sind mir viel, viel wertvoller und wichtiger als die Nachteile. Da kann ich gut drüber hinwegsehen. Und ähnlich ist es das wichtig, dass wir das auch mit uns selber machen. Also die Person, die wir lieben, hat auch Fehler. Aber da können wir das, weil die Liebe es ermöglicht, dass wir den Menschen mit seinen Vorteilen sehen. Und genau das brauchen wir auch für uns. Wenn wir uns akzeptieren und annehmen, so wie wir sind und uns selber lieben, dann können wir unsere negativen Anteile und unsere Schwächen auch gut akzeptieren und annehmen. Und das macht das Leben so viel schöner.
Und wenn du nun tief verbunden mit dir selbst merkst, dass es eine ganz tolle und bereichernde Folge war, dann abonniere doch den Podcast auf einem Player deiner Wahl und erhalte eine Benachrichtigung, wenn es weitergeht. So verpasst du nicht, wenn es in einem Monat wieder Zeit ist für Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, kannst sie auch gerne weiterempfehlen und ansonsten hören wir uns wieder in einem Monat. Bleib gesund und bis dann.